Unternehmerisches Denken ist oft zielführender als bürokratische Prozesse. Und wenn so Überperformer wie Bill Gates sich Problemen annehmen, dann ist das erstmal eine gute Sache.
Und da liegt es häufig fern zu sagen, ich, Philipp in Düsseldorf Unterbilk, mache mir jetzt Gedanken darüber, wie ich die Welt verbessern kann.
Covid-19 besiegen ist sein Sudoku. Das macht Bill Gates im Feierabend.
Er ist einfach jemand, der wichtige Informationen extrahieren kann, indem er eben sehr fokussiert Dinge liest, Dinge sieht, Dinge hört.
Er sagt in dieser Netflix-Doku, die ich erwähnt habe, "That's my hammer, so everything looks like a nail."
Denn Erfolgsgeschichten beginnen selten mit einer Kopfentscheidung.
Ich hatte Bill Gates gar nicht ganz oben auf der Liste von Leuten, mit denen ich mich gerne beschäftigen wollte für den Podcast, muss aber im Nachhinein sagen, man konnte da sehr, sehr viel finden.
Herzlich willkommen bei Learnings, einem Podcast von Orange bei Handelsblatt mit Tobias Kargol und Philipp Bündel.
Herzlich willkommen bei Folge 6 von Learnings, eurem von Orange bei Handelsblatt präsentierten Lieblingskarriere-Podcast am Mittwochmorgen.
Wir möchten uns heute mit einem Mann beschäftigen, der extrem im Fokus steht zurzeit, nämlich Bill Gates. Der gründete mit seiner Frau Melinda im Jahr 2000 die aktuell größte gemeinnützige Stiftung der Welt, die Bill and Melinda Gates Stiftung. Ihr geht es unter anderem um die Ausrottung verschiedener gefährlicher Infektionskrankheiten und wir wollen uns heute ansehen, was Bill Gates da eigentlich macht und was wir von ihm lernen können.
Genau, und er hat 2015 als einer der ersten und wenigen ja schon eine Pandemie vorhergesehen. Das kann man sich im Rahmen eines TED-Talk-Videos auf YouTube ansehen. Und ich glaube, diese ja, Vorausschau hat ihn dann jetzt auch ins Zentrum diverser Verschwörungstheorien gebracht. Denn die Melinda und Bill Gates Stiftung hat ja immerhin 300 Millionen Dollar gestiftet im Rahmen des Kampfs gegen Corona. Und wann immer Großspender auftreten, ist natürlich der Verdacht nahe oder liegt der Verdacht nahe, dass diese Großspender dann auch die Entscheidungen und die Politik beeinflussen. In dem Fall geht es da um die Spende an die Weltgesundheitsorganisation, die ja maßgeblich tatsächlich auch von Privatpersonen oder Stiftungen finanziert werden, was wiederum damit zu tun hat, dass viele Länder zu wenig investieren, zu wenig geben. Unter anderem ist ja auch die USA oder sind die USA gerade ausgestiegen, doch das steht auf einem völlig anderen Blatt. Auf jeden Fall ist Bill Gates im Moment im Zentrum der Diskussion, im Zentrum vieler Verschwörungstheorien und wir beide haben uns vorgenommen, Bill Gates mal zu durchleuchten, bewusst nicht im Kontext der Verschwörungstheorien, denn das maßen wir uns an der Stelle nicht an. Wir beide halten da persönlich wenig von. Wir verweisen auch gerne an entsprechende Artikel, unter anderem vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die haben einen sehr, sehr guten Faktencheck veröffentlicht. Bill Gates und Coronavirus, Verschwörungstheorien im Faktencheck. Einfach mal googeln, durchlesen und sich seine eigene Meinung bilden.
Absolut. Also wir könnten sehr gerne, denke ich, mindestens eine Stunde lang hitzig über Verschwörungstheorien hier sprechen, auch wenn wir einer Meinung sind in dem Fall. Das Thema begleitet mich persönlich auch einfach schon seit sehr, sehr vielen Jahren und meiner Meinung nach sind Verschwörungstheorien zum einen einer der wichtigsten Gründe für die Welle an Populismus der letzten Jahre und zweitens, also diese zwei Phänomene haben einfach viel gemeinsam, ja, die stehen der Wissenschaft und Aufklärung entgegen und funktionieren beide über emotionale Rhetorik. Ich glaube auch, dass es die gleichen Gründe gibt, die zu beiden geführt haben und dass diese zwei Phänomene die größte Gefahr für unsere Gesellschaft und die Demokratie aktuell sind. Aber, wie du richtigerweise sagst, lest euch einfach den Faktencheck-Artikel durch oder guckt euch andere an. Es gibt ja eine Menge Widerlegungen auch zu den ganzen Videos, die in den letzten Wochen viral gegangen sind. Kritik an Gates kann heute bei uns absolut vorkommen, aber den Rest können wir denen überlassen und wir können uns dann auf das konzentrieren, worum es bei Learnings geht. Und das ist heute die Geschichte von einem der erfolgreichsten Menschen der Neuzeit und der Frage, was wir aus seiner Geschichte eigentlich lernen können. Dafür habe ich mir unter anderem dann die Netflix-Doku Der Mensch Bill Gates angesehen, aber ich wäre gespannt, was du mitgebracht hast. Wenn du Bock hast, fang du doch heute mal an.
Es gibt ja im Prinzip zwei Bill Gates, über die man sprechen kann. Wir haben einmal den Bill Gates, der Microsoft in der Garage gegründet hat. Eine unglaubliche Geschichte. Und dann gibt's eben den Bill Gates, der die Welt verändert, die Welt verbessert und eben mit seiner Bill and Melinda Gates Stiftung oder Melinda und Bill Gates, ich bin gar nicht sicher, einfach viel, viel Gutes tut. Mhm. Und dieses Gutes tun hat sehr viel mit seiner Philosophie zu tun, nämlich der Philanthropie. Und ich als angeheirateter Grieche weiß natürlich, was Philanthropie bedeutet. Es kommt nämlich aus dem Altgriechischen. Philos bedeutet Freund und Anthropos bedeutet Mensch. Also es geht im Prinzip darum, ein Freund der Menschen zu sein, im übertragenen Sinne. Der Begriff stammt tatsächlich aus der Antike. Damals bezeichnete der Ausdruck meist eine wohlwollende, großzügige Einstellung vornehmer, mächtiger und reicher gegenüber ihren wirtschaftlich schwächeren Mitbürgern. Und da hört man auch schon raus, es geht um Kohle, Kohle, Kohle. Es geht natürlich darum, dass sich viele Reiche auch dadurch vielleicht ein Stück besser fühlen wollen, anders Bill Gates, denn ihm ist es wirklich wichtig, Dinge anzugehen, die seiner Meinung nach in der Vergangenheit verschlafen wurden und wo eben dringend Nachholbedarf ist. Das macht ihn, wie ich finde, zu einem Vorzeigephilanthrop. Und in diesem Kontext versucht er auch immer wieder, diese Philosophie und diese Denkweise an andere Menschen zu übertragen, insbesondere junge Menschen. Deswegen wird er immer gerne gefragt, wenn es darum geht, hey, wir haben wieder eine Abschlussklasse, könntest du dir vorstellen, ein paar Worte an diese Abschlussklasse zu richten und ihnen etwas mit auf den Weg zu geben nach dem Universitätsabschluss. Und ein ganz schönes Beispiel ist noch relativ aktuell, und zwar hat er einen Wortbeitrag im Wall Street Journal zur Abschlussklasse 2020 formuliert und verfasst. Und die Botschaft bei all dem ist, bei allem, was du tust, denke auch daran, dass dort draußen deine Hilfe benötigt wird. Ich kann das total nachvollziehen, gerade als junger Mensch, als jemand, der gerade von der Uni kommt oder jemand wie wir, der gerade in exponierte Positionen in Unternehmen gekommen ist, jemand, der Unternehmen gründet, der denkt natürlich wahnsinnig viel an sich, seine Unternehmung, seine Mitarbeiter, sein Geschäft, seinen Markt, seine Branche. Und häufig kommt dann die Welt zu retten, in Anführungsstrichen, häufig auf Platz 4, 5 und 6. Denn man hat ja auch noch eine Familie, man hat noch Freunde, man muss sich einfach um ganz viele Baustellen kümmern. Und da liegt es häufig fern zu sagen, ich, Philipp in Düsseldorf-Unterbilk, mache mir jetzt Gedanken darüber, wie ich die Welt verbessern kann. Und das hält Bill Gates für einen Fehler, und das finde ich sehr intelligent an der Stelle. Und er hat den Studenten in diesem Wortbeitrag einen Verweis mitgegeben. Und zwar verwies er auf das Jahr 1947. Und damals hat auch jemand Abschlussworte oder abschließende Worte an die Abschlussklasse gerichtet. Und zwar war das der George C. Marshall. Warum kennen wir alle George C. Marshall? Natürlich vom Marshall Plan. Der Marshall Plan ist ja maßgeblich dafür verantwortlich, was aus Europa nach dem Zweiten Weltkrieg wurde, ja, dass man Europa eben in der Form, wie wir es heute kennen, wieder aufgebaut hat. Und er hat damals tatsächlich die Studenten in Harvard daran erinnert, dass es eben jetzt nicht nur darum geht, an die USA zu denken, an das eigene Geschäft zu denken und den Kosmos eben dann nur zwischen East und West Coast zu behalten, sondern man muss sich größeren Problemen widmen. Und das war in dem Fall dann Europa. Und Bill Gates sieht da eben eine Verbindung und appelliert jetzt gerade an die Abschlussklasse, dass man auch nicht mehr nur in Ländern oder Kontinenten denken sollte, sondern global. Und dass wir uns nicht nur damit beschäftigen, wie die Situation gerade bei uns im Land ist, sondern wie ist die Situation denn auf der ganzen Welt. Und wir sollten eben alles mal hinterfragen, was wir so bieten können. Und das ist eben nicht nur Geld, sondern wir haben Zeit, wir haben Know-how, wir haben Erfahrung. All diese Dinge können wir von uns aus anbieten oder zur Verfügung stellen, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr spannender Gedanke, jetzt gerade auch im Kontext der Corona-Krise. Also, das bringt mich zum Fazit. Was kann jeder von uns zu einer besseren Welt beitragen? Das muss eben nicht Geld sein, sondern das können andere Skills sein. Und ich habe das natürlich auch direkt mal bei mir hinterfragt. Und viele Bereiche identifiziert, wo ich sage, ja, stimmt, da könnte ich tatsächlich aktiver werden und ein Stück weit was dazu beitragen. Ob es im Kontext Jugendarbeit ist, ob es im Kontext Startups ist oder. Denn ich habe viel Know-how im Bereich Kommunikation, viel Know-how im Bereich Marketing. Ich habe einiges gesehen und erlebt und könnte da sicherlich ein bisschen mehr von abgeben. Also da habe ich dann entsprechend auch direkt ein Learning für mich selber gezogen. Und zusammengefasst würde das für mich bedeuten, vergiss nicht zurückzugeben, trage stattdessen einen bewussten Teil deiner Zeit, deines Wissens und deines Könnens dazu bei, die Welt zu verbessern.
Finde ich super, und ich musste dabei jetzt noch daran denken, dass ich, glaube ich, auch mal im Buch, wo es um Geldanlage ging, gelesen habe, 10% von dem, was man so verdient, sollte man doch nach bestem Fall spenden irgendwo und irgendwie wohltätigen Zwecken zukommen lassen. Und das war verbunden mit dem Gedanken, man sollte damit doch nicht mal warten, bis man reich ist. Ja, man denkt sich mal so, ja, also noch läuft's ja bei mir jetzt noch nicht so gut, dass ich bin ja jetzt nicht Bill Gates, ne? Aber wir können nicht alle warten, bis wir Milliardäre sind, bevor wir was Gutes tun, sondern wir sollten vielleicht im besten Fall jetzt anfangen. Ich glaube nicht, dass ich auf 10% komme. Ich will da gar nicht jetzt hier sagen, ich mache das alles so und mach das bitte auch alle so. Ich habe es mal gehört. Ich fand es gut und inspirierend, ähnlich wie du den Bill Gates da inspirierend fandest.
Genau. Ich finde einfach super spannend, dass er nochmal den Kopf öffnet für die unterschiedlichen Möglichkeiten oder die unterschiedlichen Dinge, die man eben anbieten kann, jenseits von Geld.
Ja. Ja?
Und ich finde zum Beispiel den Hackathon der Bundesregierung, der relativ zu Beginn der Corona-Krise stattgefunden hat, ein super Beispiel dafür, dass man sich eben melden konnte, egal welchen Alters, egal welchen Beruf man innehatte, und gemeinsam mit anderen an innovativen Projekten und Ideen und Konzepten gearbeitet hat, die wiederum dazu beitragen, dass die Krise schnell und gut überwunden werden kann. Und das, finde ich, ist ein ganz tolles Beispiel dafür, wie man eben seine Zeit und sein Know-how investieren kann, jenseits von möglichen Geldspenden, egal welcher Größenordnung. Wenngleich ich bei Geldspenden auch wieder paradox finde, dass in dem Fall Bill Gates dafür kritisiert wird, so viel zu spenden. Wir reden ja gleich sicherlich noch über den Giving Pledge. Wie ich finde, eine sensationelle Idee und Vereinigung von Menschen, die einfach wahnsinnig viel Geld haben und die, wie ich finde, unglaublich selbstlos an der Stelle auch mit dem Geld umgehen. Und dass man dann noch dafür kritisiert wird, viel Geld zu spenden, denn hohe Geldspenden bedeuten ja auch Einfluss, finde ich an der Stelle. Also ich kann nachvollziehen, woher der Gedanke kommt, aber ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, dass man es nicht trotzdem gutiert. Oder, wenn man das nicht gutiert, kann man Gegenvorschläge machen. Was ist denn das Gegenmodell? Und auch da können wir gerne drüber sprechen. Das Gegenmodell wären dann sicherlich Steuern, dass wir alle gemeinschaftlich was dazu beitragen. Genau. Nur wenn es um Steuern geht, haben wir natürlich direkt wieder andere Diskussionen. Also abgekürzt, der Gedanke, es geht beim Spenden nicht nur um Geld, sondern auch um andere Dinge, ist das, was ich hier mitnehme.
Der ist auf jeden Fall super. Und auch wenn man dann sagt, ich habe die Kohle gerade einfach nicht, um 10% meines Einkommens abzugeben, was erzählt der da? Ja, vielleicht hast du ja dann Zeit. Zeit oder Geld, mindestens eins von beiden sollte jeder von uns irgendwie auftreiben können, um irgendetwas zu tun. Und dann nochmal zu der Makroebene, quasi dem politischen Aspekt, den du gerade angesprochen hast. Bill Gates will ja tatsächlich 90-95% seines Vermögens spenden. Früher oder später. Für seine Kinder wird da vergleichsweise wenig bleiben, zumindest wenn man das in Prozenten sich anguckt. Wahrscheinlich in absoluter Summe wird das immer noch ganz amtlich sein. Das hat ja eine lange Tradition in den USA. Und da würde ich wieder so eine Parallele zur Zeit der Industrialisierung sehen. Das hatte ich schon mal angesprochen in der ersten Folge zu John D. Rockefeller, dass ich Parallelen sehe zwischen der Digitalisierung heute und der Industrialisierung damals. Und damals gab es den Stahlmagnaten Carnegie, der 90% seines Vermögens gespendet hat und sich mit eben diesem John D. Rockefeller aus der ersten Learnings-Folge einen Battle geliefert hat, wer wohl der wohltätigere Milliardär ist, der in New York durch die Gegend rennt. Und heute haben wir halt nicht Carnegie und Rockefeller, sondern Warren Buffett und Bill Gates, die The Giving Pledge haben, den du gerade schon angesprochen hast, wo es darum geht, dass Superreiche sich dazu freiwillig verpflichten, mindestens die Hälfte ihres Vermögens zu spenden. Da sind, glaube ich, über 200 Leute inzwischen dabei, unter anderem so klangvolle Namen wie Mark Zuckerberg, Michael Bloomberg, Mackenzie Bezos, also die Ex von Jeff Bezos von Amazon, Elon Musk, Ray Dalio und Carl Icahn, den du uns ja auch schon vorgestellt hast in einer Folge. Und ich stimme dir
dazu. Ich finde aber, was, entschuldige, dass ich dir ins Wort falle, aber das, was Bill Gates ja maßgeblich von den gerade genannten unterscheidet, ist, dass er nicht nur Geld investiert oder Geld gibt, sondern auch wahnsinnig viel Zeit und Know-how. Und er persönlich dabei hilft, mit seinem Wissen und seinem Können Dinge zu verbessern, Dinge zu entwickeln. Und auch wenn ich da nicht abschließend informiert bin, sind das sicherlich Punkte, die bei Mark Zuckerberg, Michael Bloomberg und Co. im Moment noch fehlen.
Mag sein. Auf jeden Fall denke ich auch, dass das ihn hervorhebt, vor allem in welcher Intensität er das ja inzwischen macht. Und er spendet nicht nur, er arbeitet selbst proaktiv an Lösungen für Probleme der Menschheit. Und ich glaube auch, nochmal, auch wenn man generell darüber nachdenkt, ist es gut, dass es Philanthropie in diesem Ausmaß gibt. Unternehmerisches Denken ist oft zielführender als bürokratische Prozesse. Und wenn so Überperformer wie Bill Gates sich Problemen annehmen, dann ist das erstmal eine gute Sache, für die man dankbar sein kann und wo man glauben kann, dass dabei auch was Gutes rauskommt und mal frische neue Ideen aus der Wirtschaft in die Bereiche dann reinkommen. Aber es gibt natürlich auch berechtigte Kritik an diesem System, finde ich vielleicht noch mehr als an der Arbeit von Bill Gates persönlich. Und diese berechtigte Kritik wird dann ja zum Beispiel von dem unsäglichen Ken Jebsen für einen halbwegs glaubwürdigen Einstieg in sein Video genutzt, bevor er dann völlig am Rad dreht und wütend unbelegten Schwachsinn in die Kamera quatscht. Diese berechtigte Kritik kann man auch in all den Zeitungen lesen, die laut der Verschwörungstheoretiker komplett von Bill Gates gekauft und kontrolliert seien. Dementsprechend kann es nicht ganz so gekauft und kontrolliert sein, aber damit kann man sich natürlich auseinandersetzen. Und wie du schon in deinem Intro gesagt hattest, das Problem liegt so ein bisschen darin, dass Privatpersonen in diesem System der Philanthropie einfach eine große politische Macht bekommen. Und sie sind halt eben nicht demokratisch legitimiert, sondern sie sind einfach wirtschaftlich legitimiert durch ihren Reichtum. Und das kommt daher, weil unser Wirtschafts- und Steuersystem aktuell ermöglicht, dass Einzelne extrem reich werden und weil die Staaten globale Institutionen wie die WHO nicht ausreichend finanzieren. Das hattest du ja auch schon genannt. Ob diese Einzelpersonen, die dann so mächtig werden, weil sie halt die wichtigsten Geldgeber werden oder zu den wichtigsten Geldgebern gehören, die Bill and Melinda Gates Foundation gehört ja zu den Top 3 Spendern und bei einer zweiten Organisation, die in den Top 3 war, hing er auch noch mit drin und hat die auch finanziert. Ob er dann die Macht missbraucht, ist eine andere Frage, aber dass Einzelpersonen so eine Macht haben, kann man schon mal sehr in Frage stellen. Und ich persönlich würde auch mehr davon halten, wenn man zum einen gegen Monopole wie das von Bill Gates oder Rockefeller in der Vergangenheit vorgeht und zweitens im Zweifel übersteuern, Geld zu demokratischen Staaten bringt und zu demokratischen Institutionen und die den Job machen lässt. Also ich würde persönlich von einem Sozialstaat in Kombination mit einer von der Mittelschicht getragenen Zivilgesellschaft mehr halten als von diesem Spendertum der Superreichen. Aber das ändert natürlich auch nichts daran, dass das, wenn man auf den einzelnen Bill Gates guckt, sehr cool ist, dass wo er jetzt dieses Geld schon hat, dass er diese Verantwortung übernimmt und das Geld eben dafür ausgibt. Anstatt es für, keine Ahnung, das 18. Flugzeug oder einen diamantenbesetzten Maserati auszugeben. Ja, das sind so ein bisschen, das eine ist die Makroebene, wo man über das politische System nachdenken kann, was nicht ganz unser Thema ist. Das andere ist das, was eher unser Thema ist, auf den einzelnen Menschen zu gucken und was der da eigentlich macht. Dann schließen wir mal das mit dem politischen Exkurs ab. Ich habe mir seine Arbeitsweise angeguckt und die fand ich sehr interessant. Ich würde sagen, die Methode Bill Gates ist, er investiert erstmal sehr viel Zeit in Theorie, in Daten und in die Anhäufung von Wissen und er sucht nach Optimierung. Er glaubt, jedes Problem mit Technik lösen zu können. Er sagt in dieser Netflix-Doku, die ich erwähnt habe, that's my hammer, so everything looks like a nail. Also weil er einfach immer Technik im Kopf hat, denkt er auch bei jedem Problem gleich, was könnte die technische Lösung dafür sein? Er wird manchmal auch dafür kritisiert. Natürlich kann man gesellschaftliche Probleme nicht immer technisch lösen, aber da kommen sehr coole Innovationen bei raus. Ein Beispiel habe ich gleich noch mitgebracht. Und zur Arbeitsweise, egal in welchem Bereich, was er macht, ist optimieren. Ob das jetzt Software ist, Energieversorgung, Abwasserentsorgung oder der Kampf gegen Covid-19, er optimiert. Und ich dachte mir dann, das ist ja irgendwie auch typisch für einen Programmierer, der er am Ende des Tages ursprünglicher ist, so eine gewisse Hacker-Mentalität. Dann habe ich mal kurz bei Wikipedia nachgeguckt, was ist eigentlich die offizielle Definition von Hackertum, von Hackerkultur und da steht Overcoming Limitations to Achieve Novel and Clever Outcomes. Und dann dachte ich mir, ja, das ist das Fazit der Doku. Das ist das, was Bill Gates eigentlich die ganze Zeit macht. Er sucht neue Aufgaben, an denen er sich abarbeiten kann. Das Beispiel, was ich versprochen hatte, wohltätige Arbeit neben dem Kampf gegen Krankheiten und Energieversorgung kam er auch auf das Thema Abwasser, absurderweise, weil er irgendwann gelesen hat, dass jährlich 3 Millionen Kinder an Durchfall sterben. Und er sich dann dachte, warum sterben Kinder an Durchfall? Habe ich ja noch nie gehört, was für ein Durchfall denn? Und stellte sich raus, ja, weil es in den Ländern keine funktionierende Kanalisation gibt und sich Trink- und Abwasser dann zum Teil mischen mit fatalen Wirkungen. Und er dachte sich, kann doch nicht sein, dass wir das in der Zeit, wo wir heute leben, dass es sowas noch gibt und das muss sich doch irgendwie lösen können. Und dann hat er sich dem halt eben angenommen und hat sich sehr intensiv damit beschäftigt, hat mit Leuten zusammengearbeitet, hat Startups gefördert und dann $200 Millionen investiert, damit verschiedene Leute Prototypen von Toiletten entwickeln konnten, die ohne Kanalisationsanschluss auskommen, weil man nicht einfach das westliche System auf diese Länder übertragen kann und da einfach sagen kann, baut euch halt auch so eine Kanalisation, wie wir die haben. Er hat dann niemanden gefunden, der diese Prototypen in Serie bringen wollte, also hat er weiterentwickeln lassen und kam auf ein Fäkalienkraftwerk, einen sogenannten Omniprozessor. Und anstatt die Fäkalien in den Fluss zu schütten, bringt man die ganze Kacke dann zum Omniprozessor und der verbrennt das und was übrig bleibt ist Asche, Strom und Trinkwasser. Und in einer medienwirksamen Aktion hat er dieses Wasser dann sogar mal getrunken und das wird heute unter anderem in Dakar im Senegal eingesetzt und soll da laut der Doku ein Drittel des Abwassers entsorgen. Mein Fazit daraus ist, in Bill Gates eigenen Worten, er sagt so, das Einzige, was ich kann, sind Businesses, die auf Innovationen beruhen. Ich gehe gerne Risiken ein mit Dingen, die ohne Führung und Vision nicht zustande kommen würden. Und das ist zum Beispiel sowas, so ein brachliegendes Thema wie das Abwasserproblem in manchen Ländern. Und was er da macht, ist eigentlich sich immer neue Aufgaben suchen, die dann auch Spaß für ihn sind. Das ist so eine Art Rätsellösen, hatte ich das Gefühl, ja? Covid-19 besiegen ist sein Sudoku. Das macht Bill Gates im Feierabend. Und was das Thema Spaß angeht, fand ich auch noch interessant, dass er angesprochen auf Rückschläge dann gesagt hat, er schafft es eigentlich ganz gut, emotional Distanz zu halten zu diesen Aufgaben, denen er sich stellt. Und dann kann er sie halt objektiv betrachten. Und auf die Art kann er auch damit klarkommen, wenn er 200 Millionen Dollar ausgibt und keiner die Toiletten produzieren will, die er erfinden lassen hat. Und ich glaube, diesen Spaß, sich zu bewahren und nicht frustriert zu werden, geht auch ganz gut, wenn man so eine Sichtweise hat, wie er die hat und alles als Denksportaufgabe sieht. Mein Learning wäre dementsprechend: Probleme sind Herausforderungen, sieh sie als Spiel, damit sie Spaß machen. Das würde ich mir zumindest gerne mal vornehmen in der Zukunft.
Das Tolle an Bill Gates, finde ich, ist auch, wie er die Probleme identifiziert. Und er ist ja jemand, der wahnsinnig viel liest, jemand, der wahnsinnig viel denkt. Und trotzdem er Harvard damals abgebrochen hat, einfach unglaublich belesen ist. Und es gibt ein Interview, in dem sagt er, er bereut es keine Minute, damals Harvard abgebrochen zu haben, denn das Leben ist seine Schule, die Welt ist seine Schule und er lernt jeden Tag dazu, indem er eben mit offenen Augen und mit offenen Ohren durch die Welt geht. Und ich glaube, das ist etwas, was ja auch bei uns vielleicht zu kurz kommt, weil wir uns dann doch sehr stark immer wieder berieseln lassen durch sehr schnelllebige, kurzlebige Meldungen, Social Media, Ticker hier, Ticker da. Und das tut er nicht. Sondern er ist halt sehr fokussiert, sehr konzentriert und so identifiziert er dann eben Probleme wie das, was du gerade genannt hast und entwickelt Lösungen. Und ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass er dann einfach aufgrund dieser Art und Weise, diese Dinge zu identifizieren und sich damit sehr intensiv und tief zu beschäftigen, auch einfach ein krasser Visionär ist, was sich ja in dem vorhin zitierten TED-Talk-Video 2015 gezeigt hat, wo er eben eine derartige Pandemie mehr oder weniger exakt vorausgesagt hat. Ich habe es mir kürzlich nochmal angesehen, es ist wirklich unglaublich. Aber das ist ja nur ein Beispiel von vielen, die Bill Gates vorhergesagt hat. Auch im Tech-Bereich hat er vieles vorhergesehen. So hat er 1999 Social Media vorausgesehen und damals O-Ton gesagt: Es werden sich private Webseiten etablieren, die euren Freunden und Familien erlauben werden, miteinander zu chatten und Veranstaltungen zu planen. Vier Jahre später gab es MySpace, LinkedIn und WordPress, 5 Jahre später Facebook. Das heißt, er ist einfach jemand, der wichtige Informationen extrahieren kann, indem er eben sehr fokussiert Dinge liest, Dinge sieht, Dinge hört, um dann eben ganz konkret Maßnahmen zu entwickeln. Und das finde ich wirklich bemerkenswert. Jetzt ist die Rettung der Welt aber ja keine One-Man-Show und wir haben in den vergangenen Folgen, glaube ich, sehr gut auseinander klamüsert, dass man ein gutes Team braucht und das braucht er natürlich auch, sowohl in der Foundation als auch damals bei Microsoft. Und im Zuge dessen habe ich mir eine Rede von ihm angesehen, die er 2017 wiederum an College-Absolventen gerichtet hat und da so ein bisschen aufgezeigt hat, wie er eigentlich seine Projekte angegangen ist in der Vergangenheit. Und sehr spannend fand ich tatsächlich, dass er wahnsinnig intuitionsgetrieben ist, was ich bei einem Typen wie Bill Gates gar nicht so antizipiert hätte. Ich dachte auch, der wäre eher der Kopfmensch, der rationale Entscheidungen trifft. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie er Probleme identifiziert und dann angeht. Aber er ist eben auch jemand, der sich insbesondere zu Anfangszeiten sehr stark von seiner Intuition hat leiten lassen. Und so hat er damals dann tatsächlich auch die Entscheidung getroffen, die Uni abzubrechen, um sich voll auf Microsoft zu konzentrieren. Denn er hatte einfach das Gefühl und die Intuition, da tut sich gerade was in diesem Bereich. Also die digitale Revolution, die damals losging, wollte er einfach mitprägen und ist damals volles Risiko gegangen, was ja auch außergewöhnlich ist. Er war ein begnadeter Programmierer, wie wir wissen. Programmierer hat man schon damals gesucht und gebraucht, also nicht in dem Umfang und Maße und der Funktion wie heute, aber er war einfach aufgrund seines Know-hows wahnsinnig gefragt. Aber das hat er alles geopfert und gesagt, ich starte durch. Also im Prinzip das, wo wir heutzutage auch häufig von sprechen, wenn es darum geht, auszugründen, Startups zu gründen und so weiter und so fort. Und da sagt er eben, Intuition ist der Schlüssel und dem sollte man vertrauen. Denn Erfolgsgeschichten beginnen selten mit einer Kopfentscheidung. Und das finde ich auch nochmal ganz spannend, dass selbst ein Mensch wie Bill Gates sagt, Intuition ist key.
Absolut. Für mich immer auch challenging, wenn du mit sowas wie Bauchgefühl kommst. Das ist auch ein sehr interessantes Thema für mich immer, Kopfmenschen und Bauchmenschen und worauf hört man eigentlich und wie trifft man am besten Entscheidungen? Da können wir noch ganz oft drüber reden. Ich frage mich bei mir manchmal schon, ob ich überhaupt sowas wie ein Bauchgefühl habe. Mein Kopf ist dann so laut, dass ich mir da gar nicht so sicher bin. Aber Deshalb finde ich es umso interessanter, dass jemand, der dermaßen viel liest wie Bill Gates, dann trotzdem an den entscheidenden Punkten halt eben auf seine Intuition hört. Und da würde ich auch auf jeden Fall zustimmen. Wenn man sich sicher ist in einer Sache, dann sollte man dieses Gefühl bestimmt nicht von seinem Kopf überstimmen lassen und dann sagen, ich handle aber dagegen, weil es ist doch vernünftig, die Schule zu Ende zu machen, obwohl ich das Gefühl habe, hier gerade an einer Revolution mitwirken zu können. Also, wenn es die gibt, dann sei auch dabei. Ich habe auch noch mal was rausgesucht, was aus einem ganz anderen Themenbereich kommt, aber auch wieder was mit Bill Gates liest gerne zu tun hat. Und zwar ist das ein bisschen anknüpfend an das, was du letztes Mal von Arnold Schwarzenegger erzählt hast. Das Knallerzitat der Folge, würde ich sagen, Sleep Faster, die geniale Ansage auf jeden Fall. Was aber natürlich auch schon sehr in die Richtung ging, dass wir von uns selbst sehr viel fordern und dass wir quasi Maschinen sein müssen, um das hinzukriegen. Und man dann halt eben sagt, ach, 6 Stunden Schlaf reicht doch auch. Und da im Feierabend, da könntest du doch eigentlich auch noch ein anderes Startup irgendwie führen oder so. Mach doch mal noch ein bisschen mehr, du Hänger. Und ich denke mir gleichzeitig immer, so richtig die Ansagen von Arnold Schwarzenegger sind, das Leben ist halt auch ein Marathonlauf. Ja, also wenn man an seinem Verhalten arbeitet, sollte man immer auch über Nachhaltigkeit nachdenken. Wahrscheinlich schafft man es nicht, 50 Jahre lang zu sprinten. Und man muss irgendwie gucken, wie baut man das sinnvoll auf. Und da gibt es von Bill Gates eine interessante Technik, die ich in dem Buch Stillness is the Key von, würde ich sagen, meinem Lieblingsautor Ryan Holiday mal gelesen habe. Da musste ich dran denken. Die Think Week von Bill Gates, der geht 2x im Jahr für jeweils 7 Tage allein in eine Hütte im Wald. So, was macht er da? Es ist wohl kein Urlaub. Es sind lange Tage mit hartem Nachdenken über schwere Aufgaben. Neben Nachdenken gibt es da ganz viel Lesen und er schreibt auch lange Memos an Leute in seiner Organisation oder in seinen Organisationen. Und ich denke, er reflektiert einfach so ein bisschen, was geht gerade ab. Er priorisiert neu, was tue ich und wohin soll meine Energie gehen. Er fokussiert sich natürlich auch sehr, wenn er da alleine so im Wald sitzt und arbeitet dann doch ziemlich aktiv an Themen. Und ja, wie schon gesagt, er ist auch bekannt dafür, viel zu lesen. Es gibt jährliche Buchtipps von Bill Gates, die sehr beliebt sind. In der Doku kann man sehen, dass er als Kind zeitweise kaum aus seinem Zimmer rausgekommen ist und seine Mutter ihn schon zu sozialen Aktivitäten zwingen musste, wo er dann auch wieder sagt zu der Frage Kopfmensch, Bauchmensch, dass dieser Zwang vielleicht oder ne, dass er die sozialen Aktivitäten dann halt eben doch hatte, ihm auch geholfen haben, dann auch mal ins Doing zu kommen und kein reiner Denker zu bleiben, sondern auch ein Unternehmer zu werden. Aber er ist natürlich ein Denker und sein Tun basiert auf tiefem Studieren von Dingen, wie du es gerade auch schon beschrieben hast. Und was ich jetzt daran noch interessant fand, Ryan Holiday sagt in dem Buch Stillness is the Key, man muss sich auch physisch in die Lage bringen, so tief in die Materie gehen zu können, selbst wenn es nur für wenige Stunden ist. Das Gleiche wird auch gesagt zum Thema Abschalten. Es geht nicht nur darum, dass man sich so klar macht, ja jetzt relax doch mal oder versuch mal ganz tief nachzudenken, sondern auch einfach körperlich zu überlegen, wie kann ich mich in so einen Zustand eigentlich bringen. Und da ist die Waldhütte vielleicht eine Option, andere Optionen wären Sport, ein Hobby oder auch Meditation. Und da schließt sich dann der Kreis zu Arnold Schwarzenegger. Der saß mal bei unserem Homie Tim Ferriss im Podcast vor einiger Zeit und hat da über Meditation gesprochen. Und zwar war der 1975, also Schwarzenegger, nicht Tim Ferriss, auf dem Weg dazu, Mr. Olympia zu werden. Er spielte außerdem gerade in einem Film mit. Er hat in der Doku Pumping Iron mitgewirkt und er war bereits erfolgreicher Immobilieninvestor, also gerade so am Start seiner großen Karriere. Und trotz seines großen Selbstvertrauens fühlt er sich in der Zeit plötzlich von allem überwältigt, nervös und ängstlich. Es wurde ihm einfach zu viel. Und ein Freund hat ihm dann die transzendentale Meditation empfohlen. 15 Minuten mit geschlossenen Augen bewusst atmen und ein Mantra wiederholen. Das hat Schwarzenegger dann ein Jahr lang morgens und abends gemacht. Danach hat er auch wieder aufgehört damit, aber er sagt in diesem Podcast mit Tim Ferriss, das hätte ihn für immer verändert. Und er hätte in dieser Zeit einfach gelernt, nicht alles als ein großes überwältigendes Problem zu empfinden, sondern zu separieren und eins nach dem anderen anzugehen. Und heute, wo er nicht mal meditiert, ich tue es auch nicht, aber denke mal, ist doch wahrscheinlich eine gute Sache. Was Schwarzenegger jetzt macht, sind Workouts oder Schachspielen. Das hat eine ähnliche Wirkung für ihn. Und ich würde als Learning von dieser Waldhüttengeschichte und vom Meditieren mitnehmen, ob es jetzt halt Hobbys sind, Meditation oder die Waldhütte, bringe dich physisch in eine Situation, in der du zur Ruhe kommst, so tankst du die Kraft für den Marathonlauf. Es gibt in dem Buch Stillness is the Key auch noch total absurde andere Sachen, die Leute gemacht haben. Einen englischen Premierminister zum Beispiel, ich komme auf seinen Namen jetzt nicht, der ist immer Holzhacken gegangen. Der hatte, glaube ich, sogar einen Privatwald und ist Holzhacken gegangen. Und Winston Churchill, auch englischer Premierminister, hat gerne Mauern gemauert. Also so Stein auf Stein, ne? Und das hat er halt gemacht zum Abschalten. Und ich glaube, körperliche Verausgabung ist da auf jeden Fall auch ein Weg. Also was auch immer es für dich ist, was dich dahin bringt, aber du solltest sowas haben. Weil ja, es stimmt, der Tag hat 24 Stunden und Arnold Schwarzenegger hatte mit seinem Arschtritt voll recht. Was macht ihr eigentlich die ganze Zeit? Da geht doch noch mehr. Stimmt. Gleichzeitig muss der Akku auch immer zwischendurch wieder geladen werden und da muss man einfach effektive Wege für finden, was das wohl sein könnte. Und nein, es ist wahrscheinlich nicht Alkohol oder am Wochenende feiern gehen.
Ich glaube, ganz wichtig ist auch, dass man seine eigenen Grenzen kennt und weiß, dass man die Welt nicht alleine aus den Angeln heben kann und sich dann entsprechende Verstärkung sucht beziehungsweise im Team agiert. Und da haben wir in der Vergangenheit oder in der vorletzten Folge ja auch schon drüber gesprochen, Stichwort Teamwork, Teambuilding. Und da habe ich ein ganz interessantes Gespräch von Bill Gates gefunden. Und er hat gesagt, für ihn war es immer wahnsinnig wichtig, Dinge selbst zu steuern. Und es war für ihn dann irgendwann ja ein sehr lehrreicher Prozess zu lernen, Dinge zu delegieren, dass ihn das Delegieren eigentlich erst dazu befähigt hat, ja, so viel Großartiges zu bewirken, sei es damals bei Microsoft oder heute dann auch im Rahmen der Foundation. Und zu seiner Anfangszeit von Microsoft hat er gesagt, dass er am Anfang den Code zu 100% selber geschrieben hat. Klar, ich meine, die Jungs haben in der Garage angefangen, er war das Brain dahinter, sein Code war natürlich flawless und hat einfach ja tolle Dinge bewegt und damit einfach dann auch eine gewisse Attraktivität geschaffen. Das heißt, immer mehr wollten Software von Microsoft und er hat dann irgendwann natürlich entsprechend Menschen einstellen müssen, die ihn dabei unterstützen. Und diese Menschen haben Fehler gemacht, was ihn am Anfang total wahnsinnig gemacht hat. Ich kenne das im übertragenen Sinne. Ich schreibe keinen Code, ich schreibe Präsentation oder Dokumente und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber häufig ist man dann immer dazu geneigt, Dinge doch wieder zu korrigieren oder anders zu formulieren, einfach weil es nicht nach dem persönlichen Gusto ist. Und so war es tatsächlich auch damals bei Bill Gates. Das heißt, er hat Codes von seinen Mitarbeitern bekommen und die im Prinzip komplett neu geschrieben. Irgendwann wurde der Bedarf und Demand aber so groß, dass er gesagt hat, okay, ich kann das einfach nicht mehr selber schreiben. Und er hat dann einen Modus gefunden, wie er eben seinen Mitarbeitern vertrauen konnte und Code blind verschickt wurde. Das heißt, er hat sich die Sachen nicht mehr angeguckt und sagt, das war ein Riesenschlüssel. Dann hat er sich aber einen anderen Bereich geschnappt, weil er gesagt hat, okay, ich kann den Code nicht mehr schreiben. Jetzt muss ich die Menschen, die den Code schreiben, aber entsprechend überwachen oder kontrollieren oder selektieren. Deswegen hat er sehr, sehr lange sämtliche Einstellungsgespräche und Einstellungen selber übernommen. Das heißt, auch das konnte er wiederum nicht delegieren, bis er irgendwann gemerkt hat, okay, Microsoft wird gerade so groß, es ist unmöglich, dass ich mich um jede einzelne Einstellung kümmere. Also muss ich auch das abgeben an Menschen, die vielleicht ja ein bisschen mehr Ahnung von HR und Personal haben als ich. Also hat er die nächste Stufe erklommen und hat sich dann nur noch um die Manager gekümmert, die wiederum die Einstellungen vornehmen der Leute, die den Code machen. So ist er halt im Prinzip immer weiter nach oben gewandert in der Kette und hat immer mehr runterdelegiert und hatte trotz allem, trotz aller Skalierung, trotz allem Wachstum immer das Gefühl, ja, die Kontrolle zu behalten. Und das war ihm wahnsinnig wichtig. Und mittlerweile ist er, wie er findet, auf der höchsten Stufe angekommen, nämlich, dass er einfach nur noch das Framework definiert, in dem sich wiederum die ganze Unternehmung bewegt. Das heißt, er macht sich übergeordnet strategische Gedanken, wo es hingehen soll und das, wie es dorthin geht, überlässt er eben seinen Mitarbeitern.
Ja, sehr gut, cool. Das schließt auf jeden Fall an die gleiche Philosophie an, wie wir es zum Thema Teamwork und so auch schon besprochen haben. An Phil Jackson musste ich da jetzt auch oft denken. Der wollte auch immer den Spielern noch den Raum für Freiheit lassen, für Kreativität im Moment oder auch an das Buch Tribal Leadership, was ich damals zitiert hatte, was Phil Jacksons Grundlage so ein bisschen war. Sehr, sehr cool. Und bringt mich dann zu meinem letzten kleinen Minithema, einem kleinen Quick Win, das passt hier ganz gut dahinter. Die Mutter von Bill Gates bringt ein sehr geiles Zitat in der Doku, eigentlich sogar zwei. Das erste wäre, it's not about what you get, not even about what you give, it's what you become. Da geht es um das Thema Achieving Greatness. Also es geht eigentlich weder darum, dass du im Leben reich wirst, wie es Bill Gates gemacht hat, noch um die philanthropische Leistung, die dann in seiner zweiten Karriere, wie du es genannt hast, danach kam, sondern es geht eigentlich darum, zu welchem Menschen du dich selber entwickelst dabei. Und diesen Fokus auf dich als Mensch, den würde ich gerne hier zum Ende nochmal reinbringen. Wir sollten vielleicht das tun, was Bill Gates auch getan hat, nämlich von seiner Mutter lernen. Und da wird auch viel in der Doku drüber erzählt. Die hat von ihren Kindern viel erwartet und viel gefordert. Sie war sich auch immer sicher, die Kinder werden eines Tages erfolgreich. Sie war selbst erfolgreich, Geschäftsfrau und Vorstand von verschiedenen Organisationen und Unternehmen. Und eine zweite Sache, die sie gesagt hat, da dachte ich mir, es hätte auch von dir kommen können vielleicht, das war wieder ein cooles Zitat, nämlich überleg, welchen Maßstab du an dich anlegst. Was wir von uns erwarten, bestimmt, was wir erreichen. Und auch da, genauso wie bei dem letzten Zitat, ist es ein Fokus auf dich selbst als Mensch, auf deine persönliche Weiterentwicklung, auf das, was im Endeffekt in deiner Macht ist, im Gegenteil zu so vielen anderen Dingen, denn du kannst nicht dein ganzes Imperium perfekt micromanagen und kontrollieren, aber dich selbst kannst du kontrollieren und du kannst dich fragen, was für ein Mensch möchte ich sein?
Absolut, ich würde da gerne noch ergänzen, dass ich auch bei meiner Recherche über Bill Gates festgestellt habe, dass der finanzielle Erfolg für ihn immer sekundär war. Ein ganz spannendes Video ist auch im Jahr 2018 entstanden. Da war er bei Ellen zu Gast, Ellen DeGeneres, und wurde gefragt, ist Geld eigentlich irgendwann mal wichtig gewesen für dich? Und alle im Publikum johlen und lachen sich tot, weil sie natürlich wissen, okay, da sitzt Bill Gates. Bill Gates ist halt einfach mal unter den Top 3 der reichsten Menschen der Welt. Und er hat gesagt, nee, das war für mich nie ein Thema. I loved software and I loved employing people. Und das waren eigentlich so seine Antriebskräfte, ne? Die Sache als solche, nämlich Software und sich ja in der Situation zu befinden, Menschen anzustellen und den Menschen dann wiederum ein schönes Leben zu ermöglichen. Und Geld spielt wohl laut eigener Aussage bis heute keine übergeordnete Rolle für ihn, denn er hat einen Porsche, er hat ein Flugzeug, klar, darüber können wir jetzt streiten, das sind mit Sicherheit Luxusartikel, aber an der Stelle hört es dann auch schon auf. Das heißt, er hat nicht irgendwie wie andere Musiker oder Sportler, die wir kennen, übertriebene Klamotten oder 17 Autos und 4 Hubschrauber, die er sich alle zweifellos leisten könnte, sondern beschränkt es eben dann an der Stelle auf sehr wenige Luxusgüter und holt seinen inneren Frieden, seine Happiness einfach woanders her. Und das ist ja wirklich etwas, was uns eigentlich seit Jahren inzwischen von vielen unterschiedlichen prominenten und erfolgreichen Menschen immer wieder mitgegeben wird auf unserem Weg. Ja, es geht nicht um den finanziellen Erfolg, sondern es geht am Ende des Tages darum, glücklich zu sein und einen inneren Antrieb zu haben. Und an der Stelle vielleicht dann abschließend noch ein Zitat von Jim Carrey, auch wenn er Jim jetzt Carrey komplett rausfällt. Aber Jim Carrey hat, wie ich finde, sehr schön gesagt, I think everybody should get rich and famous and do everything they ever dreamed of, so they can see that it's not the answer. Finde ich halt gut, weil das erdet die ganze Geschichte einfach wieder. Und vielleicht nimmt das auch so ein bisschen für den einen oder anderen den Druck aus der Sache, jetzt zwingend wahnsinnig schnell reich und erfolgreich zu sein, sondern sich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren, nämlich der Sache zu dienen, sich um die Menschen zu kümmern, mit denen man zusammenarbeiten darf und darüber hinaus dann in diesem philanthropischen Denken auch noch ein bisschen was dazu beizutragen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
Da hast du recht. Ich glaube auch, wenn du auf Zufriedenheit aus willst, dann ist nicht das Allerwichtigste, wie viel Geld du auf dem Konto hast. Und wenn du was Sinnvolles mit deinem Leben machen willst, ist daran auch nicht der perfekte Gradmesser, wie viel Geld du auf dem Konto hast. Also Geld verdienen ist schön und da werden wir ja auch öfter drüber sprechen. Aber dieser Fokus auf sich selbst als Mensch, der macht einen sicherlich zufriedener langfristig.
Genau. Kommen wir zur Zusammenfassung der heutigen Learnings. Ich würde einfach mal durchstarten. Learning Nummer 1 wäre für mich ganz klar, vergiss nicht zurückzugeben. Trage einen bewussten Teil deiner Zeit, deines Wissens und deines Könnens dazu bei, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Learning 2, vertraue deinem Instinkt, auch wenn der Weg, den er dir vorgibt, mit mehr Risiko verbunden ist. Selten beginnen Erfolgsgeschichten mit Kopfentscheidungen. Stichwort, traue deiner Intuition, wenn es darum geht, vielleicht nochmal einen neuen Weg einzuschlagen oder eben Microsoft zu gründen. Learning Nummer 3, ohne Delegieren kein Skalieren, also gerade wenn es darum geht, eine Unternehmung groß und erfolgreich zu machen oder noch erfolgreicher zu machen, muss man einfach lernen, Dinge abzugeben und sich dann eben von Stufe zu Stufe zu Stufe weiter zu hangeln und loszulassen. Und abschließend für mich ganz klar, das Learning, finanzieller Erfolg ist kein Ziel, sondern ein Ergebnis. Selbst bei einer derart erfolgreichen Person wie Bill Gates, tu es für die Sache und für die Menschen, der Rest kommt von ganz alleine.
Nice. Ich fange an mit der Hacker-Mentalität. Probleme sind Herausforderungen. Sieh sie als Spiel an, damit sie auch weiterhin Spaß machen. Zweitens, bring dich physisch in eine Situation, in der du zur Ruhe kommst. So tankst du die Kraft für den Marathonlauf. Dann Überleg, welchen Maßstab du an dich anlegst, was wir von uns erwarten, bestimmt, was wir erreichen. Und viertens, nochmal die Mutter von Bill Gates, es geht nicht darum, was du erreichst, auch nicht darum, was du beiträgst, sondern darum, was für ein Mensch du wirst. Achieving Greatness. Ja, hatte ich zwei Learnings von Bill Gates Mutter dabei dieses Mal. Vielen Dank an dieser Stelle.
Ich finde, zusammengefasst, ein sehr bemerkenswerter Mensch, den es lohnt, mal genauer zu dechiffrieren und zu gucken, wofür steht er eigentlich und was hat er in den letzten Jahren auf die Beine gestellt. Und ich glaube, dass diese Folge vielleicht ein bisschen etwas dazu beitragen kann, dass sich der Blick auf Bill Gates an der einen oder anderen Stelle wieder etwas neutralisiert oder vielleicht sogar zum Positiven verändert.
Ja, und wie auch am Anfang gesagt, guckt euch eher den Faktencheck-Link an, den Philipp am Anfang genannt hat, den ihr mal googeln könnt. Wenn ihr tiefer in das Thema Verschwörungstheorien rein wollt, wir haben es auch beide nochmal durchgearbeitet, sind zu diesem Ergebnis gekommen. Und das einzig Gute an der ganzen Geschichte ist eigentlich, ich hatte Bill Gates gar nicht ganz oben auf der Liste von Leuten, mit denen ich mich gerne beschäftigen wollte für den Podcast, muss aber im Nachhinein sagen, man konnte da sehr, sehr viel finden und er ist wirklich ein sehr interessanter Mensch. Und von daher denke ich, dass man daraus auch eine Menge mitnehmen konnte.
Definitiv. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert den Podcast, das ist ganz wichtig. Hinterlasst Kommentare, Bewertungen, schreibt uns auch gerne, wenn euch Dinge nicht gefallen und wir noch eine Schippe drauflegen können. Und ansonsten hören wir uns kommende Woche Mittwoch, morgen wie gewohnt an gleicher Stelle.
So sieht's aus. Bis dann. Bye, bye.